NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. September 1911. Der Geburtstag des Schriftstellers Ernst Meister.
Der Erkennende ist der Gräber, die Erkenntnis das Grab, der Gipfel der Ohnmacht ist unten.
Ernst Meister in seinem Gedichtband Wandloser Raum.
Gerade von der Aussicht dieses Vertilgtwerdens gibt es eine Art von Stoß aus, jetzt für den Wahrnehmungswillen. Das heißt, das ist für mich die Basis für alles Begreifen. Das heißt, ich muss die Dinge jetzt verstehen von ihrer Vernichtbarkeit her.
Sich mit dem Gedanken des Todes, des Nichtmehrseins abzufinden, war für ihn ein ganz großes Thema. Ich glaube auch biografisch.
Professor Axel Gellhaus, Mitherausgeber der Ernst-Meister-Werkausgabe, die anlässlich seines 100. Geburtstags erscheint.
Das, was die Zeitgenossen als hermetisch bezeichnet und erfahren haben, sind natürlich genau die Reaktionen. Man liest ein Gedicht und versteht erst einmal nichts, weil einem der konkrete Hintergrund fehlt. Sobald man seinen Anspielungshorizont ein wenig erhellt hat und weiß, worauf er sich bezieht, ist der Nachvollzug eigentlich nicht leicht, aber doch jederzeit möglich. Ein bisschen versuchen wir ja mit unserer Ausgabe, mit dem Kommentar der Ausgabe, die Verstehensbedingungen zu schaffen.
Mein Gedicht sagt dir, was ich weiß. Es fragt dich, was du weißt.
Ernst Meister, der Rätselhafte, der Sprachmächtige, der Mann des Zimmers im ständigen Selbstgespräch. Die Moden der Lyrik kümmerten den Westfalen aus Hagen nie.
Sie fragen, wie Gedichte bei mir überhaupt zutage treten. Es geschieht in der Tat also durch den einfallenden Gedanken. Ich muss bekennen, dass bei mir Dichten identisch ist mit Denken.
Wir haben gefunden, dass er eigentlich permanent an der Arbeit war, dass die Texte vielfach überarbeitet wurden, dass dieser Arbeitsprozess teilweise sehr komplex und sehr schwierig war. Er hat sich mit Weltanschauungen im weitesten Sinne seit der Antike in seinen Gedichten auseinandergesetzt und hat eigentlich versucht, so eine Art von Gegenwartsanalyse zu betreiben, dadurch, dass er die Phänomene der Gegenwart vor dem Hintergrund alter Anschauungen reflektiert hat.
Ernst Meister, der Belesene. Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Blaise Pascal, die Gedanken großer Philosophen geistern durch seine Gedichte.
Für mich gibt es so etwas wie einen metaphysischen Geschmack. Das heißt also, ich fühle mich aus Gründen der Redlichkeit verpflichtet, auszugehen also von dem, was unter meinen Füßen ist, mir jedenfalls nicht die Überzeugung nehmen zu lassen, dass des Menschen Schicksal, das Abenteuerlichste, das metaphysisch Unausführbarste ist. Das heißt eigentlich überhaupt gar nicht vollziehbar.
Dichten war für Ernst Meister ein Erkunden der Seinslage, der Erfahrung des Lebens in seiner Vergänglichkeit. Er schrieb mit Blick auf das jederzeit mögliche Ende. Das hing auch mit seinem Gesundheitszustand zusammen. Geboren heute vor 100 Jahren, am 3. September 1911, plagten ihn schon als Schüler Erschöpfungszustände. Ein Zwölffingerdarmgeschwür kam hinzu, eine chronische Magenschleimhautentzündung. Schlimmer:
im Sommer 1931 kommt es wirklich zur Katastrophe.
So sein Marburger Studienfreund Dieter Bentsch.
Sie beginnt mit Angstanfällen, wie er sie schon als Kind und Schüler gehabt hat, und steigert sich. Auf dem Weg von seinem Zimmer in der Stadt, auf dem heutigen Kaffweg, dicht vor der Eisenbahn, erblickt er plötzlich seine Arme und Beine als separate, von ihm getrennte Lebewesen. Er fürchtet, wahnsinnig zu werden.
Wir sind die Welt gewöhnt. Wir haben die Welt lieb wie uns. Würde Welt plötzlich anders, wir weinten.
Heißt es in Ernst Meisters Monolog der Menschen, erschienen 1932 in seinem ersten Gedichtband.
Im Nichts hausen die Fragen. Im Nichts sind die Pupillen groß. Wenn nichts wäre, oh, wir schliefen jetzt nicht. Und der kommende Traum senke zu Tode unter blöden Riesensteinen.
Diese Phase zeigt einen Ernst Meister, der anfängt, mit Lyrik zu experimentieren, der verschiedene Themen aufgreift. Und ein immer wiederkehrendes Thema ist das Nichts oder der Tod vor dem Hintergrund der damals aktuellen Strömung des Nihilismus.
Axel Gellhaus, Germanistikprofessor an der Universität Aachen.
Wenn Sie nach Frankreich schauen, war in der Nachfolge Friedrich Nietzsches diese Stimmung eines transzendentalen Nichts, einer metaphysischen Leere, einer, wie Lukács sagt, metaphysischen Obdachlosigkeit und der Mensch völlig auf sich gestellt. Und Meister stellt nun die Frage, was ist denn das, was wir hier so lieb gewonnen haben auf der einen Seite, während demgegenüber ein rätselhaftes Nichts steht? Und was ist, wenn es dieses Nichts wirklich gäbe? Was wären wir dann?
Vom Studium der Theologie hatte sich der junge Ernst Meister rasch abgewandt. Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte rückten ins Zentrum seines Interesses. 1935, nach seinem Wechsel von Marburg an die Universität Frankfurt, heiratete er Else Koch und wurde zum ersten Mal Vater. Neben der Familie und dem Dichten hielten ihn gesundheitliche Krisen und Sanatoriumsaufenthalte von den Vorlesungen fern. 1938 dann der Abbruch des Studiums und die Rückkehr nach Hagen. In den Augen des Vaters als absolut Gescheiterter, wie Ernst Meister später in einem Brief schrieb. Als Angestellter der väterlichen Eisen- und Stahlfabrik, die zu Beginn des Zweiten Weltkriegs auf Rüstungsgüter umgestellt wurde, hielt der Dichter seine Familie über Wasser.
»Mein Mann ist zurzeit in Frankreich, gehört zur 6. Armee«,
schrieb Ernst Meisters Ehefrau Else 1943 an einen Bekannten.
»Er hat Glück gehabt, dass man ihn voriges Jahr wegen Erschöpfung vor Stalingrad zurückschickte, denn seine Division wurde eingeschlossen und vernichtet.«
Die Gestalt, die Dasein heißt, hat zum Vater der Abgründe Abgrund und die Mutter, sehr glänzend, heißt Weh. Diesseits und jenseits. Gerettet sind wir durch nichts und nichts bleibt für uns.
Ob als Soldat und Kriegsgefangener, ob als Fabrikangestellter und bald vierfacher Vater, nie hörte Ernst Meister auf, Gedichte zu schreiben. 1957 machte sich seine Hartnäckigkeit zum ersten Mal bezahlt. Als er den Annette von Droste-Hülshoff-Preis erhielt, äußerte sich Ernst Meister im Westdeutschen Rundfunk über seine Arbeit als Lyriker.
Sie wird mir nicht schwer, aber ich gehe immer von der Voraussetzung aus, dass sie schwer zu sein hat, das heißt, dass sie schwer zu nehmen ist. Ich weiß da gute und schlechte Zeiten zu unterscheiden. Und in diesen guten Zeiten, da werde ich förmlich überfallen von Versen. Und dann ist es eigentlich nur noch mein Amt, festzustellen, was ist in diesem Augenblick, der oft nur 2 Minuten dauert, eigentlich passiert.
Auch für die Kritiker, die ihm Schwerverständlichkeit vorwarfen, fand Ernst Meister klare Worte.
Natürlich muss ich gegen die gewohnte Dichtung auch etwas Negatives sagen, denn sie lebt von dem zu Schönen und von dem zu Gefälligen, nicht? Es ist da von vornherein eine zu schnelle Bereitschaft, eine Leichtfertigkeit im Anwenden der idyllischen Momente. Und wir haben es doch, weiß Gott, heutzutage nicht mit Idylle zu tun, sondern wir haben es mit einer allgemeinen, generellen Verlegenheit zu tun.
Man bezeichnet die 50er Jahre ja als lyrisches Jahrzehnt. Das heißt, plötzlich nach dem Krieg gab es eine riesige Konkurrenz im Bereich der Lyrik. Und damit hatte er sich auseinanderzusetzen. Es gibt eine zornige Auseinandersetzung in einem Langgedicht, das den Titel trägt, Der Südwind sagte zu mir. Das ist eine Bestandsaufnahme der literarischen Szene der 50er Jahre und eine böse Abrechnung mit der Gruppe 47, die ihn nie eingeladen hat. Meister reagierte verstimmt darauf, dass er nicht wahrgenommen wurde und war böse auf diese Gruppierungen und überhaupt auf die, Celan hat gesagt, lyrischen Machenschaften. Auch auf die Kollegen, die sich in dieser Szene herumtrieben und von Lyrik-Event zu Lyrik-Event tingelten.
Hier entlud sich die Wut des Verkannten. Ernst Meister wollte nicht länger dem Missverständnis ausgesetzt sein, nur ein westfälischer Provinzdichter zu sein. Er forderte die Anerkennung als ein Dichter der Moderne.
Man hat das Etikett gefunden, Kandinsky-Lyrik, also eine Übertragung von der Technik der Malerei, der Loslösung von Abbildfunktionen der Kunst. Da wird keine Realität mehr abgebildet, sondern abstrakter gearbeitet. Wenn man ihn in eine Tradition verorten will, dann hat er selbst vorgeschlagen, so eine Position zwischen Hölderlin und Celan.
Für die Ärzte allerdings war Ernst Meister ein geistig kranker Dichter.
Seine psychische Störung ist mal diagnostiziert worden als eine Art von Kontrollzwang oder Zwangsneurose, die ihn nötigte, selbst automatische Körperfunktionen zu kontrollieren. Ich glaube, er hatte panische Angst vor dem Tod.
Diese Zwangsneurose führt mithin zu einer fortwährenden Spaltung der Aufmerksamkeitszuwendung.
Hieß es 1960 in einer ärztlichen Bescheinigung, die den Beginn der Erkrankung auf das Jahr 1936 zurückdatiert.
Die Folge davon ist eine Erschwerung oder gar zeitweilige Blockierung der geistigen Tätigkeit. Ähnlich wie wenn ein Gesunder gleichzeitig seine Aufmerksamkeit zwei verschiedenen Gesprächen zuwenden würde.
Von Anfang 1961 an lebte Ernst Meister als freier Schriftsteller. Allerdings unfreiwillig, wie er in einem Interview unterschlug. Sein Bruder, der neue Firmenchef nach dem Tod des Vaters, hatte ihn fristlos entlassen, weil er verspätet aus dem Urlaub zurückgekehrt war.
Nachdem ich also diesen Betrieb verließ, nach einem Angestelltenverhältnis also von 20 Jahren, da hatte ich es zunächst sehr schwer. Ja, ich bin sogar stempeln gegangen. Aber immerhin bekam ich dann doch 63, das heißt 3 Jahre nach diesem Verlassen der Firma, den großen Kunstpreis und bekam 25.000 Mark in die Hand. Und das war eine sehr schöne Basis.
Die freie Schriftstellerexistenz war trotz aller Stipendien, Hilfen und Literaturpreise ständig mit finanziellem Druck auf Ernst Meister und seine Familie verbunden. Gleichzeitig öffnete sie Türen zu neuen Menschen, zu Reisemöglichkeiten. Professor Axel Gellhaus, der den Ernst-Meister-Nachlass mit seiner Aachener Forschungsgruppe gesichtet hat.
Dass sich in dem Arbeitsprozess Biografisches spiegelt, haben wir sicher auch festgestellt. Das sind teilweise Beziehungen zu Menschen, zu zeitgenössischen Autoren, aber auch vielleicht Liebesbeziehungen, Freundschaften zu Frauen, Erfahrungen, die, sagen wir mal, parallel zu seinem Familienleben stattfanden.
Ernst Meisters Ehefrau Else verwies auf 2 so wörtlich heftige Flirts. Erst mit der Gräfin Virginia von Platen auf Ibiza, dann mit einer Schriftstellerkollegin.
Einer seiner schönsten Gedichtbände, Es kam die Nachricht, war die Frucht einer heftigen Freundschaft mit Gabriele Wohmann, die dieses Erlebnis in mehreren Romanen, die Wirklichkeit allerdings verfälschend und den Dichter damit verletzend, reflektierte.
Ab 1966 besaß Ernst Meister einen schwer beschädigten Ausweis. Er begann langsam zu erblinden, konnte nur noch mit einer Lupe lesen. Aber er war endlich anerkannt. Auf den Petrarca-Preis 1976 folgte der Büchner-Preis, verliehen von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Zur sogenannten engagierten Lyrik, die damals in Mode war, blieb er jedoch auf Distanz.
Ernst Meister hätte wahrscheinlich mit Peter Handke geantwortet: Wer unmittelbare politische Agitation oder politische Thematisierung erwartet von der Literatur, der hat von Literatur wenig Ahnung. Er hat das, was er getan hat in seinen Gedichten, als sein Engagement begriffen.
Den Büchner-Preis konnte Ernst Meister 1979 nicht mehr selbst entgegennehmen. Der Tod, über den er so viel geschrieben hatte, kam früher.
Die Erzählung von dem, das war, ist nur enthalten im Zerfall. Die Toten nämlich, unfähig sind sie der umständlichen Fabel ihrer selbst. Dabei wäre das Grab gerade der Ort von Erzählen.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an den Schriftsteller Ernst Meister, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.